Meine Damen und Herren, war ja eine etwas längere Pause. Die Frage ist, hat jemand von Ihnen noch irgendwas, ich meine nicht irgendwie im Kopf, sondern noch was, wo er noch mal, er oder Sie noch mal nachfragen, nachhaken, einwenden möchte? Wir waren ja bei dem, wir hatten so angefangen mit der Kritik und standen, haben begonnen mit dem Punkt, dass er sagt, wie ist das eigentlich mit wirklich einem ernsthaften Gegenüber? Und begonnen damit, wie ist es, Liebe, sagt er, ist ein tiefes Wort, aber Geist ist tiefer. Und dann haben wir mit diesem Text aus der Religionsphilosophie seine Auslegung des Geistes gesehen und sagte, Geist heißt die Verobjektivierung der Liebe. Hat er erst davon gesprochen, dass Liebe nicht darin bestehen kann, dass es um ein Verschmelzen geht, sondern um eine Distanz in einem Einssein. Aber dann der entscheidende Text war aus seinem Vorlesungsmanuskript, wo er sagte, Liebe, Anschauung seiner im Anderen, diese unmittelbare Identität in der Form des Gefühls, so hat er Liebe aufgefasst, sagte, und jetzt kommt also der Geist, der das Ganze noch einmal anschaut. Geist ist Anschauung dieser Einheit. Beispiel der Dichter, der seine Liebe besingt. Nicht nur liebt, sondern sie sich zum Gegenstand macht. Das war der Punkt, wie er das versucht. Und deswegen, er sagt, dass der Geist tiefer ist als die Liebe. Die Liebe eben etwas Sinnliches, Verschmelzen, sagt er, sodass das eigentlich unter der Würde des Menschen ist. Sondern um die Objektivierung geht's. Die Frage ist aber, wie weit geht es in der Objektivierung noch um das eigentlich gemeinte Du oder eben nicht bloß um die Richtung auf das Du? Das war ja der Punkt, den wir da miteinander besprochen hatten, dass wir sagen, menschliches Bewusstsein und Freiheitsverhältnis hat immer diese Doppelstruktur. Ich richte mich auf das, worauf ich mich richte, und ich richte mich zugleich immer auf mein Richten auf. Und beides geht niemals unmittelbar in gleicher Bewusstseinslicht beides, sondern entweder bin ich eben bewusst auf den Gegenstand gerichtet, das Objekt, und dann bleibt das andere so am Randbewusstsein, oder ich richte mich eigentlich auf mein Richten auf, dann rückt das andere an den Rand. Lewis hatte die Ausdrücke, C.S. Lewis, die hatte ich genannt, der nennt das also hier Contemplate, was so unmittelbar geschieht. Und die unmittelbare Begleitung, die deswegen so eigentlich auch nicht richtig gemalt ist, denn es ist ja kein wirkliches, direktes Draufgucken, sondern das müssen wir irgendwie so drumherum malen, das nennt er Enjoy. Nicht? Das wird also vollzogen und verspürt und gefühlt, aber contemplate wird das. Und wenn ich jetzt ausdrücklich das hier kontempliere, dann verschwindet hier das Enjoy und dann taucht das Enjoy hier auf. Ich habe niemals beides zugleich. Und das gilt für alle Dimensionen, also ob man in die Liebe verliebt ist oder in die Geliebte, ob man also sich auf Gott richtet oder in der Religion badet, überall taucht also dieselbe Struktur auf, dass man niemals beides zugleich haben kann. Und die Frage, was ist wichtiger? Was ist das Zentrale? Ich behaupte, das Zentrale ist dieses, natürlich mit vollzogen, aber beim Hegel drückt es sich genau andersrum aus. Das war der Punkt, den wir angesprochen hatten, wo ich sage, das wird eben der Wirklichkeit, die Frage ist, wie weit das der Wirklichkeit von Liebe gerecht wird. Dass ich unter diesem Schema sagen muss, warum ist dieses für ihn im Vordergrund? Weil ich gesagt habe, hinter beiden stehen ja folgende Formen, das war die animalische Verhaltensweise und das ist die Verhaltensweise der griechischen Gottheit. Noesis Noesios, Schluss in sich, das aus sich herausgehen und selbst verloren ist das Animalische und der Mensch müsste das vereinbaren und dann ist die Frage, verfällt er darin oder verfällt er da rein, wie verteilt er das? Soweit waren wir ja gekommen und deswegen so dieser Gedanke zu sagen, Hegel ist zwar auf seine ganze Dialektik durch die Liebe gekommen, aber er hat sie dann eigentlich überstiegen und die Objektivierung der Liebe ist eben wichtiger als die Liebe, um es etwas zugespitzt zu formulieren. Er bringt das eben auf den Satz, Liebe ist tief, aber Geist ist tiefer. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Hegel jetzt das Gegenüber, wenn ich das hier ich nenne und das du, nicht? Dass er das Gegenüber nicht als du denkt, das ist ja eben genau der Punkt, das kommt dann mit Feuerbach und später erst und in den Dialogikern dann des nächsten Jahrhunderts, dass er denkt, den Widerspruch denkt er als nicht ich und nicht ich bildet ja als solches einen kontradiktorischen Widerspruch zum Ich. Nicht, ob ich sage ich oder ob ich sage nicht ich, das ist ein kontradiktorischer Widerspruch, da gibt es kein Drittes nochmal. Das ist ja nicht mehr da. Sodass er also dann Versöhnung denken muss als Aufhebung. Kann gar nicht anders sein, es wird aufgehoben. In natürlich seinem berühmten dreifachen Wortsinn, es wird bewahrt, indem es höher gehoben wird und damit zugleich aber auch abgeschafft. Das sind ja die drei Dimensionen, die er einführt. Also Versöhnung heißt für ihn Aufhebung. Wie aber, das ist ja das, was man heute dann in der sogenannten Postmoderne dann immer wieder behandelt, die sogenannte Alterität. Wie, wenn der andere nicht als Nicht-Ich zu denken wäre, sondern eben als Du. Ich meine ja, man müsste sogar einen Schritt weiter gehen und sich selbst als Du denken. Wenn ich dabei bleibe, den anderen als ein anderes Ich zu denken, wird das nicht richtig glücken. Das ist zwar die Formel schon aus der Antike, dass der Freund ein alter Ego ist, ein anderes Ich. Ich habe einfach schon auf die Sprache hingewiesen, zwei Iche geben eben Iche. Wir ist nicht das Plural von Ich, sondern wir ist das Wort für Ich und Du. Sodass also das bloße, die bloßen Iche gar keine Bewältigung des Themas darstellen. Wenn ich also von mir ausgehe und das von dort aus entwerfe. Aber wie gesagt, wir machen ja hier mit Einspruchsmöglichkeit. Sie können sich rühren und widersprechen oder nachhaken. Ich bin hierbei, knüpfe nur wieder an mit dem, was wir da eben schon in Ansätzen vor drei Wochen besprochen hatten. Also wenn ich jetzt dabei bleiben würde, ist es nicht ein anderes Ich, sondern ein Du, dann ist die Frage, was ist das jetzt? Da sind wir natürlich immer noch in der Gefahr, mit unserem Vorstellen so von außen zu gucken und dann da zwei Leute zu sehen, von denen der eine Ich sagt und der andere Du und für uns ist es aber dasselbe, wenn wir von außen drauf gucken. Ich darf eben gerade nicht von außen drauf gucken, also nicht in der Beobachterperspektive, sondern ich muss die Teilnehmerperspektive wählen. Und in der Teilnehmerperspektive ist nichts so verschieden wie ich und du. Und zwar in wechselseitiger Positivität. Und dann ist die weitere Frage die, ist es dann korrekt eigentlich dabei stehen zu bleiben, wie die Neuzeit das macht? Descartes natürlich der große Name mit dem Ich. Ist wirklich der Mensch zuerst ein Ich oder ist er nicht zuerst ein Du? Daher habe ich gesagt, meine Formel für das Ich hatte ich ja so hingeschrieben, die heißt Du, Ich, Du. Jemand sagt zu mir Du und ich antworte mit Du, das Ich kommt gar nicht vor, in verschiedenen Sprachen nur in der Endung. Sodass man dann anders ansetzen müsste. Nicht als ob, das meint das Bubersche Wort ja nicht, dass das Ich am durch das Du zum Ich wird, sondern sagt am Du. Kein Mensch kann einen anderen zum Ich machen. Aber selbstverständlich können Menschen und nur Menschen einem Ich das Bewusstsein geben, dass es ein Ich ist. Das ist ja der Satz, den Spähmann immer wiederholt, gegen diese ganzen, in der ganzen Embryonendiskussion, dass er sagt, der Mensch ist so, dass er niemals zum Bewusstsein seiner Personalität und seines Ich kommt, wenn man ihn nicht vorher schon so behandelt.
Der Mensch wird zum Ich am Du.
Das ist die berühmte Formel von Buber ja. Die wird aber von manchen Leuten so verstanden, als würden wir dann das Ich schaffen. Und da liegt mir eben dran zu sagen, nein, sondern Du genannt, entdecke ich mein Bewusstsein. Also ich bin einig mit Spähmann. Man weiß nicht, dass man ein Ich ist, wenn man nicht vorher geduzt wird. Aber man wird nicht durch den anderen zum Ich, genau wie der Staat, jetzt auf die andere Ebene gehoben, nicht etwa uns die Menschenrechte gewährt, sondern er hat sie zu gewährleisten. Deswegen kann er sie auch nicht absprechen. Denn er hat sie nicht zu gewähren oder zu verweigern, sondern er hat sie zu gewährleisten. Das heißt, er bezieht sich zurück. Person erscheint erst in der Anerkennung, das haben wir miteinander bedacht, wie wir über die Phänomenologie gesprochen haben, Kampf auf Leben und Tod, Herrschaft und Knechtschaft. Aber da hat er ja schon gesagt, das ist nicht so, als ob durch die Anerkennung die Person geschaffen würde, sondern sie wird als Anzuerkennende anerkannt. Das war der Punkt, auf den es hier immer noch einmal ankommt. Also hier sage ich erstmal, es käme also darauf an, wirklich die Interpersonalität anzuerkennen. Zweitens, geschieht das wirklich genügend, war meine Frage, wenn ich tatsächlich vom Ich ausgehe und unterschlage, dass das Ich erst vom Du her zum Bewusstsein seiner selbst kommt. Dass der Descartes das anders ansetzt, den kritisiere ich in dem Punkt jetzt hier gar nicht. Den verteidige ich ja immer gegen alle möglichen Angriffe zunächst mal, weil er eine andere Frage stellt. Er hat nämlich diese erkenntnistheoretische Frage, wo treffe ich auf irgendeine Gewissheit, einen festen Boden, auf dem ich aufbauen kann. Und da ist natürlich sinnvoll zu sagen, da bleibt nichts anderes übrig, als dieser Gedanke zu sagen, wenn ich denke, will, fühle, streite, was auch immer, dann ist jedenfalls klar, mich gibt's. Vielleicht bilde ich mir alles andere ein, auch das, wer ich bin und was ich bin und wie ich bin, das mag alles sein, aber jedenfalls bin ich dann da. Deswegen geht er hier natürlich auf das Ich zurück, weil er an der Stelle keine Phänomenologie der Genese machen will. Aber wir machen ja was anderes. Und deswegen, meine ich, sollte man nicht bei diesem Ich stehen bleiben, sondern das Ich als zu sich gekommenes Du von jemandem auffassen. In dieser Wechselseitigkeit, die dort liegt. Also, und dann heißt ja ein Du anerkennen, in der Tat ja auch stets dessen Du sein wollen. Das war ja genau dieser Wechsel. Jemanden als Person anerkennen heißt, ihm zuzumuten, dass man ihn beurteilt und ihn dazu herausfordert und zugleich ihm zumutet, dass man von ihm selbst, man selbst auch von ihm anerkannt wird. Man beurteilt den anderen und gibt dem anderen den Status, dass er einen selber beurteilt. Das ist das, was dabei rausspringt. Bei Sartre wird das dann ganz nur ins Negative gedreht. Nicht, dass er sagt, es geht um den Kampf, wer objektiviert den anderen. Aber das ist nicht das, was bei Hegel ansteht. Das haben wir gesagt, der Kampf auf Leben und Tod geschieht zwar zwischen den Rittern, aber nicht, weil die sich auslöschen wollen, sondern weil sie sich anerkennen wollen. Weil ich jemanden nur als Person anerkenne, wenn ich ihm mit Gründen zusprechen kann, dass für ihn nicht das Leben der Güter höchstes ist. Bitte?
Sind Sie nicht eine gewisse Differenz im Verhältnis zum Du, wenn man sich sieht und erst irgendwann zum Du,
übergeht? Eben, jetzt kommen natürlich jetzt die Sprachregelungen, wo kommen die her? Und da steckt, wenn ich das, also so, da knüpfe ich jedenfalls dran an, unter so den verschiedenen Erklärungen, dass der Sartre, wenn er sagt, dass der Blick was mit Kampf zu tun hat und mit Beurteilen und Abschätzen ja nicht falsch liegt und dass von dort her das Problem kommt, dass wenn man jemandem direkt ins Auge guckt, das eigentlich eine Aggression ist. Deswegen gehört sich das nicht vor höheren Leuten, sondern da schlägt man die Augen nieder. Und so früher in diesen schlagenden Verbindungen, die Streithansel, die suchten ja den Streit, indem die im Café aufstanden und gingen zum anderen hin und sagen, sie haben mich fixiert. Und sagte so, und jetzt hier schicke ich meinen Sekundanten. Weil es sich nicht gehört, den anderen also abzuschätzen. Das Wort heißt erstmal schätzen, aber abschätzen, nicht? Beurteilen. Wer hat das Recht, jemanden zu beurteilen? Dieses Gespür war früher also stärker da. Also hat man die höheren Personen nicht direkt angeredet, sondern der dritten Person. Erstmal Derognaden. Ihre Gnaden oder so hat das dort eingeführt und irgendwann wurden wir alle Fürsten, dann hießen wir alle so, dass man von uns vornehm in der dritten Person sprach. Ne? Wo also ein Du angeboten wird, dass man jetzt hier sagt, so wie heute immer diese Redensart heißt, auf gleicher Augenhöhe. Es gibt ja hauptsächlich Leute, die meinen, sie müssten als moderne Menschen mit Gott auf gleicher Augenhöhe sein. Wie die das machen, ist mir nicht ganz klar, aber das behaupten die jedenfalls. Ne? Also da erscheint zum Beispiel so dieser Gedanke. Und drum zeigt sich hier tatsächlich eine Spannung, die Sie ansprechen. Vielen Dank, das ist ein wichtiger Punkt. Eben nicht, dass wir zunächst mal schon wissen, kann man so einfach auf jemanden zugehen, wie sieht das aus, wie drückt sich das aus. Das reichte ja früher bis dorthin, dass man nicht von unten nach oben zum Beispiel fragen konnte, wie geht es Ihnen? Das hat sich heute ziemlich verloren. Also mich fragen immer wieder Studenten, wie es mir geht oder so, die meinen das auch nett, nicht? Ich zucke trotzdem immer noch ein bisschen zusammen, weil ich würde also nicht, wenn ich da jetzt, was weiß ich, ich will mich jetzt nicht mit dem Bundeskanzler vergleichen, aber ich meine, wenn ich den Bundeskanzler treffe, frage ich den auch nicht, wie geht es Ihnen? Nicht, sondern das kann also nur in einer bestimmten Richtung gefragt werden. Deswegen.
Ich als
Älterer
frage, wie geht es?
Ja, eben nicht. Genau, nicht. Da verschränkt sich das dann alles so merkwürdig. Und da hat ja ein Schweizer, mit B fängt er, glaube ich, an, ein Schweizer Therapeut, hat bei Reklam, ist das erschienen, ein ganzes Buch geschrieben, die Frage, warum, von der Obszönität des Fragens. Ja, dass man also, vorhin heißt er, glaube ich, hat ein A. Wissen Sie, haben Sie den Namen? Aber wir wissen, wovon wir reden, nicht? So ist es. Der andere muss irgendwas sagen, muss dann was darlegen oder so ähnlich. Und dann schreibt er auch, dass, sagt er dann in Israel, antworten dann je nachdem, wer es ist, antworten die Leute auf die Frage einfach Baruch Hashem. Gesegnet sei der Name. Die Engländer machen es ja noch einfacher. Die fragen einfach, wiederholen die Frage. Nicht? Sagen, wie geht's? Sagt er, wie geht's? Nicht? Und damit hat sich die Antwort, setzt man voraus, denn es ist ja sehr peinlich, wenn man sagt, wie es einem wirklich geht. Das hat der andere nämlich gar nicht gemeint. Der wollte nur Hallo sagen. Inzwischen hat sich Hallo eingebürgert. Und die Leute erzählen mir, das kommt von Halleluja, dann wäre es ja gar nicht so schlecht. Aber die Frage ist, ob das stimmt. Nicht? Also müsste man mal sehen. Jedenfalls ist eine besondere Form von Intimität, von Gleichrangigkeit, die da zustande kommt. Und die wurde in diesen alten Umgangsformen, die zum Teil jetzt wieder aufleben, wieder da sind. Ich war letzte Woche, hatte ich so 2 Tage mit einer großen Gruppe von Schülern zu arbeiten gehabt. Das mache ich schon seit ein paar Jahren. Und dieses Mal haben die angefangen, also auch diese jungen Leiter, die das da machen, die zu siezen. Und gesagt, das haben wir uns nochmal überlegt und haben das jetzt neu gemacht. Das sind also Schüler von 15 bis 20. Ich habe die immer gesiezt, seit ich das mache, seit 85. Nicht? Müssen wir einfach ein bisschen mehr so auf Abstand. Ist die Sache klar.
Das ist ja interessant. In Frankreich siezen sich ja sogar Ehepaare.
Eben. Also das ist auch so, ja, auch das ist noch nicht so lange her, nicht, dass es das gab. Also es war einfach so ein Gespür nochmal für Distanz, die man an Punkten einführt, dann hat sich das etwas verloren und wie gesagt, es baut sich wieder auf. Also ich war ganz überrascht. Ich sah schon die Namensschilder, standen überall nur die Nachnamen drauf, bisher standen immer die Vornamen drauf. Und jetzt die Nachnamen drauf und die sitzen sich.
Entikealisierung.
Ja, so können wir sagen. Also dass da wirklich was wieder entdeckt wird.
Die Aussage, die ich richte, notiert, ein Du anerkennen heißt, ein Du sein zu wollen. Ja. Diese Bezüglichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Könnte das ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich den anderen nicht anerkenne als Du,
ja,
dass ich mich damit auf einen absoluten Egoismus zurückziehe. Das heißt, ich will ja gar nichts mit dem zu tun haben.
Also es steckt jedenfalls im Ansatz drin. Ja. Also in einem ersten Schritt steckt es schon drin, denn nicht anerkennen heißt, ihm kein Urteil über mich zu billigen oder umgekehrt zu sagen, du interessierst mich nicht. Ich denke so an einen, was war denn das für ein italienischer Film, wo dann im Adelsmilieu dort spielend und wo die Leute sich da also auszogen und in allen Formen sich benahmen, wie sie wollten, die Dienstboten zählten für die nicht, das waren halt wie Haustiere. Haben sich da nicht geniert, weil deren Blick konnte sie gar nicht berühren. Das erscheint einfach nicht. Das gibt es nicht. Also nicht, dass das ausgeschlossen wird, wie zum Beispiel beim Arzt. Das ist das, was ja Scheler etwa in seinem Aufsatz über Schamgefühl beschreibt. Das sagt, das ist eine andere Situation, in der ich mich hier befinde, wo auch gewisse Regeln ja eingehalten werden. Da wird das jetzt ausgeschaltet. Aber es gibt eben auch diese Form, dass ich sage, der andere kann mir gar nicht. Dessen Urteil ist für mich völlig uninteressant, so wie man sagt, was scherzt den Mond, wenn die der Hund anbellt, nicht? Also so bis dorthin. Und das wäre dann natürlich wirklich eine Missachtung, wenn jemanden achten, daran lag mir zu sagen, heißt ihm ein Urteil über mich zu trauen und zu billigen und einzuräumen. In welchem Sinn auch immer. Das kann man dann als Kampf beschreiben, wie der Sartre. Und man kann das als eine wechselseitige Anerkennung beschreiben. Und ich würde sagen, in dieser Anerkennung steckt natürlich auch Kampf und Auseinandersetzung mit drin, aber der Hauptpunkt wäre mir die Anerkennung. Dass die besteht an der Stelle, was noch nicht heißen muss auf gleicher Augenhöhe unbedingt, nicht? Denn ich kann ja anerkennen so und ich kann auch so anerkennen. Wir haben das zum Teil ja noch in unserer alten Sprache. Also der obere, erweist seine Huld dem Untergebenen, der Untergebene huldigt. Das ist dasselbe Wort, das dann noch auftaucht. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass wenn Sie die religiöse Sprache nehmen, ist noch mal viel deutlicher als im Deutschen, ob Sie Hebräisch nehmen, Griechisch oder Latein, segnen tut man Gott und Gott segnet uns. Baruch heißt Baruch Hashem, gesegnet sei der Name und Gott segnet uns. Im Griechen genauso, Eulogein, und im Lateinischen auch Benedicere, Benedicamus Domino. Wir preisen den Herrn, wir sagen preisen. Im Deutschen haben wir da zwei Ausdrücke. Aber im Lateinischen heißt, sagt der Zelebrant, Benedicat vos Dominus a Sion, also euch segne Gott vom Sion her, und wir segnen ihn. Benedicamus Domino, dasselbe Wort. Also im Griechischen, Lateinischen, Hebräischen wird dasselbe Wort verwendet im Verkehr des Menschen mit Gott, von unten nach oben, wenn man so will, wie von oben nach unten. Das stört die nicht. Und da verweise ich immer auf unsere alte Sprache, wo sie denselben Wortstamm haben bei Huld und Huldigen. Sonst ist das weg. Das klingt bei den Leuten merkwürdig, wenn man sagt, also man ist Gott gnädig oder so, nicht?
Ich weiß ja auch, warum in Restaurants oft so schlecht bedient wird, weil man die ja erobern nennt, gell?
Ja, eben.
Status haben.
Das kann schon sein, ja. Eben vor allen Dingen, wenn die unteren Namen alle aussterben, nicht? Dann sind die oberen Namen für die unteren und dann bleibt für die anderen gar nichts übrig. Das sind dann die Oziosi, also das sind die dann nichts tun. Also so heißt das ja dann in der Religionswissenschaft. Nee, also das wirklich ist so eine Beziehung hineingehört auf unterschiedlichen Stufen, wo das schon gespürt und gemerkt werden kann, aber eben auch eine Gemeinsamkeit gegeben ist. Wie auch immer, also es geht um ich und du in diesem weiten Sinn, also nochmal nicht bloß Augenhöhe, aber eben wechselseitige Anerkennung, die durchaus Unterschiede kennen kann. Und in so revolutionären Zeiten wie halt nach 68 macht man halt keine Unterschiede, sondern sagt man, entweder ist es eben Diktatur oder Tyrannei oder es ist distanzlose Gleichheit. Und dann entfällt der Sinn für diese Differenzen, die sehr wohl bestehen können, ohne dass man die aufhebt. Also, wenn ich Andersheit, ich hatte zwei Punkte gehabt. Das erste, er sieht Andersheit als kontradiktorischen Gegensatz, als Widerspruch. Zweitens, womit dann Versöhnung nur Aufhebung heißen kann. Und zweitens, wird das überhaupt mit dem Ich und Du nicht in derselben Weise gesehen. Und dann führt es, wozu es führt, dass die Andersheit nicht den Raum von Mitsein erlauben kann. Wenn ich sage ich und nicht ich, was heißt der jetzt eigentlich Mitsein? Das ist also erstmal Auseinandersetzung und die muss dann aufgehoben werden, was dort eintritt. Während wenn ich Andersheit ansetze und Bezug, kann ich innerhalb dessen dann unterscheiden zwischen richtigem und falschem Bezug. Bei Hegel ist es so, dass die äußerste Form von Andersheit bei ihm Negation heißt. Verneinung. Und Negationen gibt es auf verschiedenen Ebenen. Eine deutliche Negation ist zum Beispiel die Materie gegenüber dem Geist, weil der Stoff keinen Geist hat, keine Selbstbeziehung hat. Der Tod ist eine der deutlichsten Negationen. Er negiert die Person und das Leben des Lebewesens. Und das Leben des Lebewesens heißt ja das Sein des Lebewesens. Haben wir ja schon öfter gehabt mit dem Aristoteles-Satz. Für Lebewesen ist sein Leben und Leben sein. Und unter einer anderen Rücksicht die schärfste Form von Andersheit, das Böse. Nämlich die Nein zur Liebe und zur Menschlichkeit. Und wenn jetzt Hegel das so denkt und entwirft, dann erklären sich damit Sätze bei ihm, wie zum Beispiel den, dass er sagt, das Böse ist nicht etwas, was nicht sein soll, sondern nur etwas, was nicht bleiben soll. Das gehört dann dort mit hinein. Also, wenn ich Andersheit denke als Verneinung und wenn ich jetzt zugleich, berühmter Hegelsatz, sich die Kraft von Geist und Freiheit darin zeigt, dass ich mich dem anderen gegenüber behaupte und mich einlasse, statt mich davon abzukapseln, dann, so geht es ja bei ihm auch weiter, ist das höchste Leben das, das sich vor dem Tode nicht scheut, sondern sich durch den Tod hindurch erhält. Christus Tod, Auferstehung, sieht er dann darin. Auf der Bewusstseinsebene, dass die Vernunft keine Angst vor dem Verstand hat, der Verstand, der festlegt, festschreibt, mit substanziellen Begriffen. Verstand kann Bewegung nicht denken. Davon haben wir gesprochen, Sie erinnern sich, dass wir Bewegung immer auflösen, doch in Standbilder von dem Film. Wir halten den Film an und dann sagt man, aha, Bewegung sind eigentlich lauter Standbilder hintereinander. Das stimmt nicht. Ich muss Bewegung wirklich als Bewegung denken und das kann der Verstand nicht. Wie wir merken, wenn wir versuchen, das zu denken. Deswegen gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, wir müssen den Verstand wegtun. Hegel sagt, nein, eine wirkliche Vernunft kann sich auch mit dem Verstand einlassen. Und dann bringt er den Vergleich, so wie das Leben vor dem Tod sich nicht scheuen muss, sondern sich auf ihn einlassen kann. Und das ist der Grund, wenn wir über die Religionsphilosophie haben wir schon immer mal so gesprochen, warum für ihn das Christentum die absolute Religion ist, weil das Zentrum des Christentums die Menschwerdung Gottes ist. Also das Unendliche bleibt nicht einfach im Unendlichen, sondern geht hinein in ein eigenes Bewusstsein, in ein individuelles Bewusstsein und in ein Bewusstsein, das den Tod auf sich nimmt, und zwar den Tod des Todes erstmal, die schärfste Form von Tod, nämlich den Tod eines Verbrechers. Also in der ganzen Radikalität durchvollzogen. Sagt er, hier wird in einem Maß die Negativität einbezogen, wie das die anderen nicht tun. Und das ist ja einer der Hauptpunkte, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Sagen, was haben wir für eine gotteslästerliche Religion? Erstmal, dass es überhaupt eine Beigesellung gibt zum Gott. Und dass wir zweitens noch behaupten, die stirbt. Statt dass vorher ersetzt und ausgetauscht wird, wie das eben Jesus im Koran geschieht. Der ist ja dort nicht Gottes Sohn, sondern eben ein großer Prophet. Aber er stirbt natürlich nicht am Kreuz, sondern das tut dann jemand anders für ihn. Ein Scheinbild. Weil das unvertretbar ist, dass Gott stirbt. Nicht? Und wie gesagt, das ist genau das, was das Christentum zum Absoluten macht. Und dann zitiert er dieses lutherische Kirchenlied, O große Not, Gott selbst ist tot. Nicht, dass das wirklich zugelassen wird, und da kann man sich ja daran erinnern, dass zum Beispiel in der katholischen Kirche diese wirkliche Zulassung auch erst noch gar nicht so alt ist, dass man wirklich einen Karsamstag feiert ohne Liturgie. Wo es dann nur die Lamentation ist, die Klagelieder in den Klöstern gibt und sonst nichts. Ich habe erzählt, in meiner Jugend war es noch so, da hat man Auferstehung am Samstag früh gefeiert. Samstag früh um 6 wurde das Feuer angemacht und so. Und das andere waren alles schon dann entsprechende Reformen, um das aufzunehmen. Wieder was da war. Also diesen wirklichen Ernst, oh großer Gott selbst ist tot. Dieser Gedanke, den da vor allen Dingen dann durch Hans-Urs von Balthasar in die Theologie des letzten Jahrhunderts eingegangen ist, das Mysterium des Karsamstag, dass das hingehört hat. Und da sagt Hegel, das ist die schärfste Form, ein unglaublicher Mut, sagt er, was wie hier Totalität und Liebe und Gott entworfen wird, dass er vor nichts zurückscheut, sondern selber auch den Tod nochmal auf sich nimmt, dass das hier mit da war. Und sich darin erhält und behauptet und damit eben den Tod überwindet. Damit ist dann die Totalität erreicht. Also die Formel hieß, Liebe heißt mein Selbstbewusstsein im Anderen. Eine wunderschöne Formulierung, hatte ich gesagt. Ist sie im ersten Schritt. Trotzdem muss sie überschritten werden, weil es nicht darum geht, mein Selbstbewusstsein im Anderen zu haben, sondern das Bewusstsein des Anderen in meinem Selbst zu haben. In der Anerkennung seines Selbstbewusstseins. Wenn das eben unterbleibt, meine ich, dann landen wir eben in dem Autismus, den Autoren, die Kulturkritiker ja genannt haben. Das ist unser Jahrhundert, das Zeitalter des Narzissmus. Wobei ich übrigens auf das Wort aufmerksam machen möchte, dass es an sich natürlich falsch ist, das Narzissmus zu nennen. Ich weiß nicht, wer das eigentlich eingeführt hat. Dahinter, denn der Narzisst, der weiß ja gar nicht, dass er es ist. Wenn der gewusst hätte, dass er es ist, wäre er am Leben geblieben. Man benutzt also hier ein Wort und hat das verschoben für etwas, was ursprünglich gar nicht gemeint ist. Der Narzisst hat nicht sich da im Spiegel angeguckt, denn der hat gar nicht gewusst, dass er es ist. Nicht? Aber alle Welt redet von Spiegelmetapher und Spiegelneuronen und so daher, als ob es darum ginge, sich zu spiegeln. Statt Ich meine, man müsste diese Neuronen statt Spiegelneuronen Resonanzneuronen nennen. Das heißt, ich nehme die Schwingung des anderen auf und erwidere sie. Nicht, ich spiegle das nochmal ab. aber es ist, das wird nicht mehr weggehen, es ist halt so eingebürgert. Und da hatte ich auch noch daran erinnert, dass das schon zurückgeht auf eben den Dialog von Platon, Alcibiades Major, wo ich immer noch im Stillen hoffe, dass es vielleicht doch nicht echt ist, wo ja der Sokrates sagt, wenn du dich angucken willst, musst du dem anderen ganz nah ins Auge gucken. Dann siehst du in seinen Augen dein Gesicht, das Püppchen nämlich. Pupille heißt ja das Püppchen, nicht? Du siehst dann dich dort drin. Ohne zu reflektieren, um was für einen Preis das geschieht. Denn wenn ich mich im Auge des anderen spiegele, begegne ich nicht mehr seinem Blick. Darum ging es aber gerade. Genau das ist aber weg. Entweder sehe ich mich im Spiegel oder den Spiegel, zum Beispiel Flecken, die der hat oder so. Nicht? Wenn es aber überhaupt nicht um ein Spiel geht und auch nicht um die Augen des anderen, sondern wenn es um den Blick geht, deswegen dann der Plato sagen kann, also den Sokrates sagen lässt im Staat, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen und Astronomie zu betreiben. Doch nicht, um sich da drin zu spielen. Das wäre ein ganz anderer Gedanke. Also entweder ich begegne dem Blick des anderen, und da gibt es ja dieses schöne Wort vom Augustinus dann dazu, bonum est videntem videre, es ist ein Glück, etwas Gutes, einem Blick zu begegnen, einen Sehenden zu sehen. Das heißt, da sieht man nicht die Augen des anderen und die Farbe des anderen, sondern man erfährt sich erblickt. Das ist eine ganz andere Sache. Ein Blick ist nicht zu sehen in dem Sinn. Wie Gesicht überhaupt eigentlich nicht zum Sehen ist, wenn man also richtig hinguckt. Nicht? Denn Gesicht ist ja genauso gebildet wie Gehör und Geschmack. Wir denken bei Gesicht immer an so einen Fleck, nicht? So Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich. Nein, nein, Gesicht heißt Sehen. So wie Gehör und Geschmack. Eigentlich. Nicht? Und deswegen ist da nichts zu sehen, sondern man wird gesehen. Das ist ja das, was Levinas da so heraushebt, dass er sagt, beim Gesicht ist nichts zu sehen, sondern ich werde getroffen von einem Blick, der hier geschieht. Also das ist vollkommen weg, wenn ich da mich als Püppchen da suche. Und gerade nicht das Auge des anderen. Weil eben das Auge eben nicht der Bulbus ist, der Augapfel, sondern eben der Blick. Das Auge kann man natürlich nochmal sehen im Spiegel, aber man sieht ja kein Auge, sondern ein Bild vom Auge. Was man daran merkt, dass dieses Auge im Spiegel ja kein Blickfeld hat. Das ist kein Auge, sondern nur ein Bild von einem Auge. Und deswegen ist ihm gar nicht zu begegnen. Das hat man davon, wenn man meint, man müsste sich spiegeln. Also was einem hier entgeht, ist genau dieses Angeblicktwerden. Und darum finde ich das so verhängnisvoll, wenn das für menschliche Beziehungen immer wieder verwendet wird. Jetzt kann man natürlich rückfragen, ist denn das ein Glück, angeblickt zu werden? Ich habe schon auf Sartre hingewiesen, der sagt das Gegenteil. Der hatte deswegen so Angst vor dem Tod, weil er sagt, im Tod kann er nicht mehr zurückblicken. Nicht? Dann ist er ausgeliefert. Das ist der Punkt und er beschreibt ja in diesen weitläufigen und minutiösen Analysen in Lettre Lénéant, die Situation des Erblicktwerdens natürlich auch in einer bezeichnenden Situation. Er ist nämlich in der halben Kniebeuge und guckt durch ein Schlüsselloch in ein Hotelzimmer rein. Tja, da will man natürlich nicht gern angeblickt werden in so einer Situation. Das kann man ja verstehen. Aber wie kann man so ein Bild wählen? Nicht? Gut, man kann es schon erklären mit seiner Lebenssituation und so. Aber eben nicht weg erklären, sondern dass man das sieht, gut, das steckt auch mit drin, nicht? Also, muss ich sagen, Blick ist das, was mich eigentlich, deswegen sagte ich ja, Sie haben mich fixiert, ist das nicht erstmal ein Angriff mit dem Blick, wie stellt sich das dar? Und haufenweise trifft man natürlich immer noch Leute, die da sich traumatisiert erklären von der Kindheit her, da ist ein Auge, das alles sieht, auch was in dunkler Nacht geschieht, nicht? Wo man dann also in der Speisekammer immer erstmal das Kreuz zuhängen muss, immer den Finger in den Marmeladentopf steckt. Also das, da habe ich den Leuten immer drauf gesagt, ja, stellen Sie sich vor, was man dann macht, wenn man da ins Dunkel eingesperrt wird, und zwar ganz nach Sicht von Brecht, man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Meinen Sie nicht, dass das vielleicht gut sein könnte, dass auch die Leute wissen, sie werden gesehen? Denn der Blick ins Spiegel schenkt einem kein Ansehen. Ansehen kriegt man erst, wenn jemand einen anblickt. natürlich soll er richtig sehen, nicht? Aber diese Doppelung steckt ja im Wort Ansehen drin. Nicht? Also, dass das gerade noch mal ein Punkt ist, dass man sagt, wie es denn in der Schrift heißt, von dem Himmel schreienden Unrecht oder so. Es gibt nichts, was von ihm nicht gesehen werden kann vom Licht. Das Licht bringt es an den Tag, die Sonne bringt es an den Tag. Kraniche des Ibikus und was sie da nehmen können, nicht? Das ist gerade die Hoffnung der Opfer, dass auch im Dunkeln jemand blickt. Die Frage ist, wie denke ich jetzt diesen Blick? Eben als Big Brother watching me oder sehe ich ihn als den Blick, der mir Ansehen gibt? Der mir, wenn wir die vorige Sprache wieder aufnehmen, der mir es du anbietet. Nicht? So würde das ja dann heißen wieder. Und das ist eben die Frage, ist es das oder ist es das nicht? Also bei Sartre ist es so, der Kampf geht darum, wer den anderen objektiviert und wer dann als Subjekt überlebt. Nur mit der Tragik, deswegen sagt er, das Ganze ist absurd, wenn der andere unterlegen ist, habe ich niemanden mehr, über den ich herrsche. Habe ich niemanden mehr, der mich anerkennt. Das hatten wir schon bei der Herr-Knecht-Dialektik. Der Knecht geht mit dem Herrn um und da ist er fein dran. Der Herr geht nur mit dem Knecht um. Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Nicht? Dann ist es gerade also ja nochmal wieder weg, die dort passiert. Also kann das Subjekt dann auch nicht überleben. Aber das erklärt dann so etwas, dass dann zum Beispiel seine Freundin dann dieses Buch geschrieben hat, eben das zweite Geschlecht, nicht? Weil sie das jetzt anwendet auf die Geschlechterproblematik und sagt, da werden über die Jahrhunderte immer nur die Frauen von den Männern beurteilt. Natürlich haben auch die Frauen die Männer beurteilt, aber das ist schriftlich nicht da. Das ist nicht zu Wort gekommen und nicht erschienen. Das ist dann, sie sind immer nur das beurteilte und bedachte Geschlecht und nicht das selber Denkende und Urteilende. Das war ja dieser Anstoß. Die Beauvoir. Eben bleibt man Subjekt, wenn das Gegenüber nur noch Objekt ist. Muss man einfach sich die Sprache angucken. Objekt heißt entgegengeworfen. Wir sagen im Deutschen Gegenstand. Wörtlich heißt es entgegengeworfen. Auf der anderen Seite machen die Franzosen darauf aufmerksam, dass Subjekt heißt unterworfen. Von subjizere, nicht? Weil da auf mich was draufgeworfen wird, bin ich dann der Unterworfene. Oder so, dass da hineinkommt. Untergetan, dem Urteil des anderen. Alle Welt will unabhängig sein, denke ich mir heute, und klagt dann über Einsamkeit. Nicht? Wie soll es denn gehen? Und deswegen kommt ja dann dieses Wort hin von der Ottilie aus den Wahlverwandtschaften. Der hat ja Goethe da immer so seine wichtigsten Sätze in den Mund gelegt, oder vielmehr in ihr Tagebuch, die dann auch hinterher dann nochmal bei seinen Maximen auftauchen. Und da heißt es, der schönste Zustand ist freiwillige Abhängigkeit. Und macht dann Komma und fährt fort, wie wäre der möglich ohne Liebe? Natürlich, freiwillige Abhängigkeit. Wenn mir an einem Musikstück was liegt, kann einer mich dadurch betrügen, dass er mir meine Lieblingsplatte zerkratzt oder währenddessen da reinschreit, während ich das gerade hören will oder so. Wenn mir da sowieso nichts dran liegt, ist es wurscht. Nicht? Darum sagt er, also Glück ist, schönster Zustand nennt sie das, also schönster Zustand ist freiwillige Abhängigkeit, bejahte Abhängigkeit. Wenn ich die Leute natürlich alle zur Selbstständigkeit erziehe, in dem Sinn, dass sie das so schlechterdings sein mögen, dann fragt man sich, wo das andere dran bleibt. Tatsächlich geht es gar nicht ohne Abhängigkeit. Das hat ja gerade die Dialektik und die Analyse von Herrschaft und Knechtschaft gezeigt. Was macht ein Herrscher ohne Untertan? Was macht ein Arzt ohne Patienten? Was macht ein Lehrer ohne Schüler? Was macht ein Prof ohne Studenten? Also wo man hinguckt, ist es überall so, dass natürlich die Abhängigkeiten beidseitig laufen. Bitte.
Wir sind doch zunächst als Kind schon in einer freiwilligen Abhängigkeit.
So ist es, da sind wir wirklich freiwillig.
Und das entwickelt sich, da entwickeln wir uns ja teilweise raus.
Ja.
Das hat aber auch damit zu tun, dass wir irgendwie Vertrauen, dass das Vertrauen verloren geht. Das ist ein Urvertrauen, ja. etwas, was uns trägt. Ursprünglich trägt.
Also das, leider ist das in unserer Welt also weitgehend so, und dann sagen die Christen dann, das hat was mit der Erbsünde zu tun. Wenn man mal versuchen könnte, man kann es ja versuchen, sich mal vorzustellen, wie sieht das jetzt aus, ohne dass es so negativ läuft, dann würde ich sagen, wird nicht das Urvertrauen aufgegeben, sondern es wird die erstmal nicht benötigte Vertrauensseligkeit aufgegeben, die erstmal den Säugling noch kennzeichnet und die der auch für sein Leben braucht. Weil der wirklich ja alles braucht und darauf angewiesen ist, ist er erstmal einigermaßen total abhängig. Und dann kann man da diesen Satz ja zitieren, dass Machtlosigkeit korrumpiert und absolute Machtlosigkeit absolut korrumpiert. Was man aber dann auch ergänzen kann, hat das ja auch der Autor gemacht durch den Satz, dass Macht korrumpiert und absolute Macht vollkommen. Und Freud leitet ja dann die ganze Religion von dort her ab, aus diesem Umschlag des Ohnmachtsgefühls des Kindes. Tatsächlich muss man die Erfahrung machen, und das kann man dann auch ruhig negativ nennen, da habe ich auch nichts dagegen erstmal, dass das Gegenüber, das man zunächst mal für allmächtig und göttlich gehalten hat, das nicht ist. Das ist ein Stück, das begegnet. Bitte?
So machtlos ist doch das
Kind. Überhaupt nicht.
Also ich möchte mal sehen, wer einen schreienden Säugling erträgt, ja, dass er dem tut, was er will.
Ja, nee, das ist eben ja der andere Punkt. Das wäre jetzt nämlich als nächstes zu ergänzen, dass eben gerade diese, weil die Abhängigkeit immer eine gegenseitige ist, man natürlich genauso auch schreiben kann, und darüber ist ja auch genug geschrieben, dass eigentlich die Säuglinge uns entsprechend manipulieren. Das kommt eben halt auf den Säugling an. Also es gibt Säuglinge, die sagen, die Welt ist ganz nett, schreist du 5 Minuten, kommt schon jemand und tut alles, was du willst. Ein anderer sagt, 5 Minuten musst du brüllen, bis da endlich wer kommt, nicht? Also das stellt sich auch nochmal verschieden dar. Aber dass das gegenseitige Abhängigkeiten sind, ist klar, meine ich auch. So sag ich, ist auch. Wenn man das halt liest, dann René Spitz klingt schon anders. Deswegen heißt sein Buch ja auch im Untertitel Naturgeschichte der Mutter-Kind-Beziehung. Also da läuft es schon darauf hinaus, dass das von vornherein eigentlich ein Kampf auf beiden Seiten ist, so wie der Sartre das schildert und beschreibt. Natürlich manipuliert das Kind nicht unmittelbar wissend, obwohl es sehr schnell weiß. Das kann man zum Beispiel bei Janosch Korczak nachlesen, um wirklich jetzt jemanden zu nennen, wo niemand sagen kann, das sei kein Kinderfreund, nicht? Der extra schreibt, wer wirklich mit Kindern umgeht, weiß, dass die alles andere als unschuldig sind. Die neigen anmutig ihr Köpfchen, sagt er, und tun dann, was sie wollen. Und normalerweise fallen dann also auch ja die jungen Mütter drauf rein, nicht? Weil die halt so von Verliebtheit so verrückt sind, nicht? Bis sich das wieder etwas legt. Also das muss man dann schon sehen, nicht? Also da ist erstmal so eine Phase so da, wo das wirklich schwierig ist, wo man einfach wie am Ring in der Nase vorgeführt wird. Also so kann man es entwerfen. Ich würde auch es lieber so sehen und sagen, die eigentlich positive Bild wäre, nein, wiederum Sprache. Ich schenke dem Vertrauen, der es mir einflößt. Wo geht das los? Mir kann nur der Vertrauen einflößen, dem ich es schenke. Und ich kann es nur dem schenken, der es mir einflößt. Das, ich finde, dass unsere Sprache da genau darauf aufmerksam macht. Das ist wirklich so ein Kreis, wo man eben gar nicht sieht, wie man da reinkommt. Meine Antwort heißt, man ist schon immer drin. Dass das von Anfang an schon gegeben ist, und dann kann man so gucken, wie so in der Psychologie so die Phasen durchliefen. Es gab ja auch die Phasen, als man dann die Psychologen die Mother Killers nannte, nicht? Als die Mutter an allem schuld war. Vor allen Dingen im Autismus, nicht? Bis man da irgendwann doch entdeckt hat, gedacht, nein, da kann jetzt die beste Mutter nichts dafür, wer weiß, was da eigentlich dahinter steckt. Aber das sind ja so die Phasen, wie das immer geht, das Pendel schlägt dann so halt so hin und her. Da muss man sich nicht so sehr drüber wundern, obwohl wen es trifft, ist es natürlich schon schmerzlich. Also dass man da sieht, wie das nochmal hineingehört. Also das ist eine wirkliche Gegenseitigkeit, und je nachdem, wie man guckt, ist eben der eine oder der andere der, wie soll man jetzt sagen, Überlegene, oder ist der siegt, nicht immer unterlegen?
Und Kampf und unterlegen sein. Es geht doch darum, dass beide leben. Ich meine, die Mutter lebt doch und die mag ihr Kind, und das Kind sollte doch im Idealfall auch leben und gern leben. Und da geht es doch überhaupt nicht um unterlegen sein.
Ja, ja, so sagt, meine ich auch, also eigentlich so sagt der normale Mensch. Und dann kommen die Fachleute und erklären das alles ganz anders. So ist es, so ist es. Dem muss man die Frage, ob man denen glauben muss, nicht? Sehe ich genauso, nicht? Andererseits ist für mich wieder ein wichtiger Satz, auch schon aus der uralten Metaphysik, dass kein Satz ganz falsch ist. So dass also natürlich da überall was gesehen oder beobachtet worden ist. Ich fand das schon merkwürdig. Ich habe schon so Leute getroffen, denke besonders an der Verwandtschaft, also eine junge Mutter, eine halbe Nacht habe ich mit der geredet, hat keinen Sinn gehabt, die war so überzeugt von ihrer hehren Mutterschaft, da war überhaupt nichts zu wollen, die war also die Liebe vom Himmel in Person heruntergefallen auf die Erde, nicht? Kein Gedanke dran, dass es da vielleicht Selbstbestätigung gibt, dass es also den Wunsch danach, dass es hier Probleme gibt zum Partner, die man zugleich nochmal jetzt schon das Kind entgelten lässt und, was man alles, wenn man jetzt ein bisschen naiv ist und noch dazu jetzt ideologisch auch, dann da völlig verschleiert und sagt, nein, das ist ja nur reine Liebe. Deswegen meine ich ja, gehört zu einer Liebe dazu, dass sie, so wie ich das fürs Erkennen immer gesagt habe, mit diesem Satz von Hämmerle, Erkennen ist nur ein wirkliches Erkennen, wenn es zugleich um die Unangemessenheit seiner selbst an das zu Erkennende weiß. Also Liebe ist nur dort da, wo sie selber weiß, dass sie nicht bloß Liebe ist. Und so ist es ja auch, wenn man anfängt zu lieben, ob nun Gott oder einen anderen Menschen oder irgendwas, merkt man erst, wie lieblos man ist, wie unaufmerksam, wie gedankenlos, wie selbstbezogen, wie dickfällig und. Nicht? Das heißt, normalerweise kommt man sich ganz normal vor, aber wenn man dann so eine Erfahrung macht und aufwacht, dann entdeckt man erst, dass das nicht so ist. Und deswegen, sage ich, haben diese Leute schon recht, worauf sie aufmerksam machen, dass das zum Teil in eine völlige Entlarvung hinausläuft, die dann eigentlich nur eine Selbstentlarvung ist. Dazu pflegte mein Vater dann immer zu sagen, es sucht niemand einen hinterm Ofen, er hätte nicht selber schon dahinter gesessen. Das heißt dann immer die eigenen Manöver und die eigenen Sachen, so wie ein Lehrer natürlich weiß, wie Schüler fuschen bei der Arbeit, weil er auch mein Schüler war. Nicht? Also so gibt es einfach so Dinge, die man von dort her also wissen könnte und mit einbeziehen könnte. Und das würde natürlich auch zur Liebe gehören und zu diesem, was wir hier über Interpersonalität sagen. Da ist sicher viel dran mit der, obwohl man es nicht übertreiben soll. In der Pubertät ist wirklich übertrieben, also jetzt mit den jungen Leuten wieder. Ich habe sicher eine halbe Stunde mit denen darum gestritten, weil die alle sagten, wir sind doch alle nur Egoisten. Wo ich denen dann versucht habe zu erklären, nein, also natürlich denkt ihr auch an euer Glück, aber jetzt wollen wir es doch mal nicht übertreiben. Sag ich, was soll denn das heißen? Egoistisch, wenn du dein Glück und deine Bedürfnisse an die erste Stelle setzt, aber dass du damit dran denkst, gehört völlig hin, weil du auch an dich denken musst. Außerdem, was soll denn deine Freundin sagen, wenn die dich glücklich machen will und du sagst, nee, das kommt nicht in Frage. Das kann ja gar nicht gehen. Also muss man da schon gucken, aber es gibt eben... Also es gibt so eine Altersphase, da finde ich das schon toll, gerade wenn man eben so anfängt, sich zu entdecken und wenn die, das habe ich immer wieder erlebt, so bei studentischen Pärchen, dass die dann kamen und sagten, ja, die ist ja ganz toll oder der ist ja ganz toll, aber ich bin ja eigentlich ein grässlicher Egoist und eine Egoistin oder so, wo ich gesagt habe, es ist sicher was dran, also ich will sie jetzt auch nicht heilig sprechen, aber jetzt wollen wir doch mal gucken, lassen wir doch mal die Kirche im Dorf,
nicht? Wird nicht die egoistische Betrachtungsweise dadurch aufgelöst, dass er sich ja mir mitteilt?
So ist es.
Das ist ihm noch nicht bewusst. Das ist eigentlich das, was wir sagen, mit dem ein Du anerkennen heißt, du
seinst. Meine ich doch auch, nicht? Ja, ja.
Das ist nur ein Verständnis, denn unsere Gesellschaft eben ja nicht weitergedacht wird, nicht durchgedacht.
Das meine ich auch. Und es kommt, glaube ich, noch eins dazu. Das habe ich das den jungen Leuten auch gesagt. Man liest zu viel, auch in diesen ganzen biologischen Ethiken, die da heute machen, nicht? Von Altruismus. Also als ob Liebe Altruismus hieße. Das heißt, dass ich nur an den anderen zu denken hätte. Davon gehe ich überhaupt nicht aus und sage das nicht, sondern es geht um Gemeinsamkeit. Natürlich gibt es Dinge, wo natürlich sorge ich eher für den anderen als für mich. Da gibt es auch ein Ungleichgewicht. Mit Levinas gesagt, der Hungerblick des anderen reißt mir das Brot aus den Zähnen, aber ich kann es nicht dem anderen aus den Zähnen reißen. Oder ganz mit der klassischen Logik gesprochen, unter Umständen wird von mir verlangt, bis hin zum Lebensopfer. Der Einsatz für jemand. Aber ich darf niemals jemanden für mich opfern. Ich kann natürlich, es ist erlaubt, darum zu kämpfen, dass ich jetzt noch ins Boot komme statt des anderen oder so. Aber richtig opfern, also den anderen umbringen, damit ich dann da drüber steigen kann oder so, das ist mir verboten. Also unter Umständen wird von mir verlangt, mich zu opfern für jemand, aber ich darf nicht den anderen opfern für mich. Hier ist keine einfache Gleichgewichtigkeit. Und das hat vor allen Dingen eben Levinas, der bei mir sehr oft vorkommt, also da in aller Schärfe formuliert, hat er aber nicht erfunden. Das hat immer gegolten in der klassischen Ethik. Also das muss man schon festhalten. Wenn das aber so übertrieben wird auf diesen Gedanken Altruismus auf der einen Seite und Egoismus auf den anderen, dann wundere ich mich, dass die jungen Leute da ihre Probleme dann kriegen. Aber wir sind schon wieder über die Zeit. Machen wir erstmal unsere Pause. Danke. Und wenn Sie so nett machen, das Fenster auf ein bisschen, machen die Tür auf.